Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Passiert das eigentlich sehr oft, gerade hier auch in Berlin, dass dich die Leute auf der Straße erkennen und sagen, ey, Tim, geiles Album, das du gerade rausgebracht hast?
Ja, das passiert wirklich. Das ist, aber ich habe mit Tim schon oft drüber geredet, weil ihm oft passiert, dass die sagen, cooler Film zu Tim. Ja, wir haben uns aber schon, wir haben uns dann auch abgemacht, dass wir halt so gegenseitig im Namen des anderen unterschreiben dürfen.
Du hast ja Eltern, die Schauspieler sind. Dadurch bist du quasi, wenn man so will, mit Theaterluft aufgewachsen und bist auch schon als Jugendlicher tatsächlich auch theatermäßig unterwegs gewesen. Also standst auch schon auf der Bühne. Wie, was, wo hast du da gemacht?
Also das ging los in Frankfurt-Oder, da war ich 3 und dann ist mein Vater nach Berlin und ans Theater, ans Deutsche Theater und meine Mutter ist in Chemnitz, also ist nach Chemnitz gegangen und in Chemnitz habe ich dann richtig angefangen zu spielen, so mit ab 12, alles mögliche und dann stand ich irgendwann auch in Chemnitz auf der Bühne, da war ich 16.
Aber mit 3, das war noch nicht wirklich eine Sprechrolle, oder?
Das war der kaukasische Kreidekreis und da wurde ich das Kind, was dann hergezogen wurde, aber ich glaube, ich hab dann so geschrien, ich weiß es auch nicht mehr, ich kenne die Geschichte auch nicht mehr genau, es ist nur so ein bisschen, das ist die Sage der Familie.
Das magische Haus ist ja jetzt gerade dein aktueller Film. Kannst du dich noch an früher erinnern? Hast du da auch immer deinen Eltern oder der Familie so ein bisschen vorgezaubert, wie wir alle, irgendwelche Tricks gemacht?
Nee, muss ich sagen, habe ich leider nie. Meine Tochter lernt gerade so ein bisschen Zauberei, aber ich habe das nicht gemacht, nee. Mhm.
Gab es eigentlich auch mal Momente in deiner Jugendzeit, wo du was ganz anderes werden wolltest, außer Schauspieler?
Ich wollte nie was anderes werden. Außer Schauspieler.
Und deine Eltern haben dir das auch nie ausgeredet, haben dir gesagt, Junge, lern doch erstmal was anderes.
Ja, das ist immer schwierig, wenn Eltern dann auch den Beruf haben, wenn die dann noch sagen, lern was anderes, das ist, die wissen ja, man kann die dann auch nicht ernst nehmen. Haben die eigentlich die Arschkarte? Also wenn es genauso wie wenn deine Eltern vor dir rauchen und sagen, Junge, Rauchen ist echt schlecht, das ist ähnliches Prinzip. Das Interessante war ja, meine Eltern waren getrennt und man hatte auch, wie gesagt, Berliner Theater gegen auch dieses provinziellere Theater Chemnitz, dann war das halt immer sehr spannend, da in Berlin auch wirklich Theater sich anzugucken oder auch in Chemnitz einfach so dabei zu sein. Es war immer für mich die beste Ausdrucksmöglichkeit. So die Fantasie, man konnte seiner Fantasie da so viel Lauf lassen und ich mochte das gerne. Mittlerweile spiele ich auch gar nicht mehr so viel. Ich bin ja echt mittlerweile Unternehmer geworden. Ich habe ja eine eigene Firma und die ganzen Leute, ich entwickle die Filme ja selber und produziere die. Das ist jetzt so der nächste Schritt, aber früher nur das Spielen, das war schon die beste Möglichkeit für mich. So, es war so mein Spielplatz halt.
Du hast ja ungewöhnliche Schulerfahrung. Du warst als einziger Junge mit 28 Mädels in der Klasse.
Ja.
Hat dich das irgendwie nachhaltig geprägt?
Ich denke mal, es hat mich nachhaltig geprägt in dem Sinn, dass ich jetzt nicht wirklich so der junge Typ bin oder der Typ Mann, wo man so sagt, krass, also der sieht so aus, als ob der eine Zigarette in der Hand hält, so ein Bier trinkt und einen Baum nach Hause bringt. Mhm. Ich war auch nie der Junge, der so mit seinen Kumpels zwischen 15 und 18 durch die Partys gezogen ist oder 18 oder 21 und Weiber klar gemacht hat. Ne?
Das die
war
hattest nie. Du ja quasi auch alle.
Die hatte ich ja alle schon in der Klasse.
Genau. Ja.
Aber in der Klasse hat mich, glaube ich, auch keiner richtig so wahrgenommen als, obwohl, nee, das stimmt nicht, doch, hat mich schon jeder wahrgenommen als Typ, aber es war irgendwie auch, man war doch einer auch von dem Haufen, ne? So, man war der die Frauen dann auch verstanden hat in der Klasse. Es ging ja auch nicht anders.
Aber wie stellt man sich das vor? Sportunterricht zum Beispiel, warst du ja der Einzige.
Absoluter Horror. So Basketball war so, die Mädels haben sich immer total bemüht, so gut im Basketball zu sein. Es hat natürlich überhaupt gar keinen Spaß gemacht.
Und Klassenfahrten?
Das hat immer großen Spaß gemacht.
Aber dann auch erst später?
Ab der Pubertät.
Du hast irgendwo mal erzählt, du warst ein bisschen pummelig.
Mhm.
Wie war das da bei den Mädels? Haben die
mich nicht akzeptiert? Und es waren alle cooler aus, also alle cooler, die auch in der älteren, die schon älter waren und die in höheren Klassen waren, auch vor allen Dingen so sehr sportlich.
Und dann kam dein Papa ins Spiel. Mhm. Und der berühmte Urlaub.
Ja, wir waren in Frankreich und mein Vater hat dann irgendwann im Urlaub gesagt, Matthias, du bist so eine fette Sau, du kriegst nie eine Frau ab, irgendwie, wenn es so weitergeht. Und dann habe ich in dem Urlaub sehr viel abgenommen.
Du hast tatsächlich 15 Kilo, wenn das stimmt?
15 Kilo waren das schon im Urlaub, ja.
In 3 Wochen?
In 3 Wochen, naja, okay, ist natürlich eine gute Zeit gewesen mit Wachstum. Auch verbunden, richtig. Und viel Schwimmen, viel eiweißhaltige Ernährung. Ich kenne Leute, die haben, jetzt ein Freund von mir hat in einer Woche 10 Kilo abgenommen. Das geht schon.
Du hast das ja komplett durchgezogen. Du hast Schule gemacht, Abi. Mhm. Gab es da irgendwann mal den Moment, wo du gesagt hast, ach Abi, ich werde jetzt Schauspieler direkt?
Das gab sehr oft diesen Gedanken, weil ich auch angefangen habe mit 16 ja zu drehen. Schon irgendwie bei Andreas Dresen ging es ja los. Und dann war ich die letzten zwei Jahre in der Schulzeit, das war relativ schwierig, weil ich halt die meiste Zeit auch wirklich gefehlt habe. Also ich habe viel, viel gedreht. Ich bin auch so, zum Abi war das so, ich bin in München gedreht und dann war das Abi durch, bin wieder nach München geflogen und bin dann zum Abi bei kurz in den Flieger, war schon klar, Wohnung in Berlin und ich habe mich überhaupt nicht verabschiedet, bin kurz mal rein, habe allen Tschüss gesagt, dann Sachen raus aus Chemnitz und zack, sofort nach Berlin gezogen.
Und nach Berlin aus gutem Grund, denn du bist dann an die Ernst Busch.
Genau, ich habe dann erstmal ein paar Filme gemacht und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich es jetzt im Theater schaffen will, für mich war das irgendwie auch so ein, ich glaube, meinen Eltern zu zeigen, dass ich auf die Schauspielschule schaffe. Und dann bin ich auf die Jens Busch, auch nur ein Jahr.
Beim Vorsprechen, bist du da aufgeregt?
Klar war ich da sehr nervös. Ist natürlich immer, du hast einen guten Rückhalt durch die Eltern, weil die natürlich auch jeder kennt. Deswegen ist man da auch nicht, also da geht es nicht darum, dass man da bekannt ist, aber du kennst halt die Leute, die sind nicht vollkommen neu, die da gegenüber sitzen. Klar ist man nervös, dass man durchfällt und ich bin auch, in Leipzig bin ich durchgefallen. Da haben die mich nicht genommen. In Leipzig in der Schauspielschule bin ich knallhart durchmarschiert. Und in Berlin hat es dann aber geklappt. Aber mein Theaterwissen, all meine ganze schauspielerische Funktion, also all das, was ich kann als Schauspieler, habe ich wirklich gelernt an der Volksbühne von Frank Castorf und so. Also das war schon die beste Ausbildung, die ich genossen habe.
Vielleicht ist das aber bei dir auch so eine gewisse Leichtigkeit, die du vermittelst. Also du vermittelst immer sehr fröhlich zu sein, sehr offen zu sein. Ist das eine harte Arbeit oder bist du tatsächlich so?
Das ist doch nicht mal gute Laune, sondern ich bin vielleicht auch sehr schnell einfach und ich bin halt sehr offen. Also ich bin neugierig und bin halt sehr offen. Ich bin nicht jemand, der sehr zu ist. Das ist dann anders, wenn man mit mir mehr Zeit verbringt und mich näher kennenlernen will. Oder ich habe auch meine beschissenen Phasen, also wo ich halt zu bin, kann mich niemand erreichen, ich mache dann dicht und so, aber grundsätzlich bin ich halt immer einfach sehr offen.
Du hast ja sehr schnell großen Erfolg gehabt, kann man ja wirklich sagen. Ich meine, du hattest deinen Durchbruch 2003 mit Nora Tschirner, mit dem Solo-Album. Wie ist denn das, wenn man dann so als junger Mensch so viele Auszeichnungen, so viele Preise kriegt? Gab es da irgendwann mal die Gefahr, dass du tatsächlich größenwahnsinnig wirst, dass ich bin der Größte und ein bisschen abhebst?
Also das klingt vielleicht vermessen. Ich habe mich immer sehr gefreut über die Auszeichnung, aber es war natürlich toll und eine Riesenehre, also welche Leute man kennenlernt und womit man sich beschäftigt. Aber seitdem ich jetzt so eine eigene Firma habe und auch seit 4-5 Jahren nochmal Film nochmal so neu erlebe, auch was heißt Finanzierung, was ist wirklich, wie bringt man wirklich Kino raus, was sind die Leute, die hinter auch den Schauspielern stehen und so, seitdem wird man immer noch bescheidener einfach, weil man so weiß, was das wirklich heißt, Kino zu machen oder auch Schauspieler zu sein in einem Land und erfolgreich sein zu dürfen. Also ich war nie der, der abgehoben war. Ich habe halt immer die Sachen gemacht, auf die ich Bock hatte. Und wenn jemand das nicht gut fand, fand das halt nicht gut. Und die Leute, die es gut fanden, haben mir dann vielleicht mal einen Preis gegeben. Und da hatte ich auch Glück. Aber ich habe halt einfach immer die Sachen gemacht, die ich machen wollte.
Man hat ja auch bei dir wirklich so den Eindruck, dass es komplett authentisch ist, was du da spielst. Also im Grunde genommen nimmt man dir das alles ab, dass du das genauso auch erlebt hast. Beispielsweise die Geschichte mit deiner Freundin, die sich da die Rippe gebrochen hat durch den Lover, den sie hatte. Gibt es so Situationen, die du da aus dem richtigen Leben mit reinnimmst?
Ja, das ist wirklich passiert. Also so absurd die Geschichte auch ist, aber die ist wirklich passiert. Und natürlich gibt es viele Situationen. Es gibt in allen Filmen natürlich, finde ich immer, dass ein ganz ehrlicher Ansatz da sein muss von Figuren, dass man auch sagen kann, im Kino sitzen und sagt, krass, also das hätte mir glaube ich auch passieren können. Irgendwie erinnert mich das auch irgendwie an mein Leben. Aber ich finde, dass, also gerade durch die Volksbühne hat man so einen Ton gelernt, so einen Ton zu spielen, der was ganz Echtes und auch Pures hat. Dass man nicht jemandem was vorgaukelt, sondern es geht ja um die Identifikation in einem Film. Und in Deutschland ist es halt schwieriger. Man kann hier keine Sets bauen wie die von Fluch der Karibik oder so. Also wo man sich denkt, oh, toll, wieder den Jack Sparrow da spielt. Das ist der Hammer. Das ist irgendwie hier nicht möglich. Aber du kannst halt in einer Komödie oder auch in einem Drama das so echt machen in Deutschland, dass du dich damit identifizieren kannst. Und dann ist es so funktionieren ja auch deutsche Filme sehr. Also immer über die Identifikation.
Absolut.
Du gehst ja nicht in deutschen Filmen, weil du denkst, da knallen dir hier die 3D-Effekte um den Kopf. Sondern, ja.
Ja, und dann hast du ein paar Filme gedreht mit Till Schweiger. Kanntet ihr euch schon vorher oder habt ihr euch da erst kennengelernt und musstest du da ein Casting machen?
Also wir haben den Roten Baron zusammen gedreht, damals vor, ich glaube es war 2006, da haben wir uns kennengelernt und für Till war ich halt immer auch so der, glaube ich, der Arthouse-Heini und ich mochte Till natürlich total, ich war riesen Fan von Knockin' on Heaven's Door, damals war ich in Chemnitz und da kamen die in den Luxor Filmpalast so mit der Kinotour, mit Moritz Bleibtreu auch und dann habe ich mir so ein Autogramm von denen geholt. Das war schon spannend. Dachte ich mir so, krass, Till Schweiger, Hammer, wie toll. Ist auch so absurd, so Bandits auch damals, die Zeit, so Katja von Garnier. Und jetzt muss ich so lachen, so Katja und ihr Mann heißt ja Markus Goller, der hat Friendship gemacht und Frau Ella. Und das ist so lustig, jetzt sieht man so Katja, damals hat die Bandits gemacht und jetzt bist du so bei Katja mal in Los Angeles im Haus und ist da. Oder Katja macht jetzt vielleicht für unsere Firma einen Film. Und so wie klein, also ist so absurd. Und mit Till war es dann halt so, der hat mich dann bei Kino Hasen, hat er mich, ich war der Letzte, der zum Casting kam. Und ich mag ja manchmal auch einfach nur Quatsch und Scheiße zu machen, ohne einfach Slapstick einfach loszulegen, wie das Jim Carrey gerne macht oder Will Smith in früheren Zeiten. Und dann hat Till mich dann besetzt.
Und wie war das denn beim Drehen? Ich meine, du sagst ja zwar, ihr seid keine Alphatiere. Das hatte ich, glaube ich, Markus Lanz oder so da gefragt, wenn da zwei Alphatiere auftreten. Aber wie ist denn das, wenn jetzt so ein Till Schweiger da sitzt als Regisseur und du spielst, hat er dir da sehr viel reingeredet oder hat er gesagt, ach, lass den mal machen, der weiß schon.
Na, Till ist so am Anfang, natürlich, ist, wenn Till der Regisseur ist und der Chef, dann muss, dann klar, dann sagt merkte schon, okay, was er gerne haben möchte, und dann spiele ich das so. Aber jetzt in dem letzten, im Laufe der letzten Jahre ist ja, sitzen halt zwei Jungs, die so in ihren Generationen halt so Kino machen. Und ich glaube, Till ist kein Neider. Das finde ich wirklich was Tolles. Und der unterstützt einen auch. Und das finde ich echt toll. Also man ist halt, es klingt so doof, wenn man es vergleicht, aber es ist, glaube ich, ähnlich wie wenn George Clooney und Brad Pitt zusammensitzen und die mal wieder sagen, wir drehen Oceans 15 oder so. Ich glaube, so ein ähnliches Gefühl ist, muss das sein. Also
ich finde ja, das absolute Dreamteam seid ihr beide, Milan Peschel und du.
Ja.
Das ist wirklich, das ist einfach unglaublich. Euch braucht man nur irgendwo hinzustellen und schon funktioniert das.
Ja, das ist, Milan war ja damals, deswegen bin ich auch zur Volksbühne, wegen Milan wollte ich echt Theater spielen, wegen Milan und Henry Hübchen, das waren so meine großen Helden. Und es ist lustig, Milan und ich haben dann zusammen ja Schlussmacher gemacht und also wir haben ja viele Filme davor auch schon zusammen gemacht, aber Milan war für mich immer jemand, der so auch ins kommerzielle Kino gehört hat. Der war natürlich toll bei Dresden und auch als Benetto und weil, also, aber der ist so ein cooler Typ und wie gesagt auch der Patenonkel von meinen Kindern und ist einer meiner wirklich, also ist einer meiner drei engsten Freunde. Und ich freue mich, wir fangen jetzt auch bald wieder an, einen Film zusammen zu drehen, wieder als dieses Duo. So, ich wollte immer mal ein Duo haben, so Jack Lemmon, Walter Matthau, das fand ich gut. Dieses Jahr geht's wieder weiter, wir fangen dieses Jahr wieder an zu drehen.
Ihr seid einfach zum Brüllen komisch.
Ja, vor allen Dingen Milan ist zum Brüllen komisch und ich darf drauf reagieren.
Ja, das aber ist, das ist es ja eben auch. Ja. Also ihr beide zusammen, wenn man euch erlebt, wie ist denn das beim Drehen? Ich meine, da kann ich mir vorstellen, da gibt's auch bestimmt auch Situationen, wo ihr tatsächlich zusammenbrecht vor Lachen. Also nur alleine mal die Situation, ich glaube, es war der Schlussmacher, wo ihr beide im Bett liegt, zusammen.
Ja.
Ich meine, hallo? Da muss man doch erstmal, wenn man das dreht, schon irgendwie, wenn ihr euch in die Augen guckt, oder?
Komischerweise sind das eigentlich so eine Sachen, wo man doch nicht so lacht. Das Gute ist, ich kenne Milan so lange einfach schon, wir sind schon so aufeinander abgestimmt, dass wir bei bestimmten Sachen nicht lachen, weil es für mich einfach heißen würde, wir verlieren viel Zeit am Tag, ich habe dann ein Riesenproblem hinten raus, der Drehtag wird länger, Überstunden und der ganze Quatsch. Wir müssen dann wirklich meistens lachen bei so Szenen, die man, wo man nie denken würde im Film, dass man lachen würde. Es gab eine Szene auch bei Schlussmacher, da sitzen wir früh beim Frühstück und ich telefoniere und Milan kommt da hin und setzt sich hin und trinkt einen Orangensaft, so ganz normal. Und ich habe Milan gesagt, spreiz mal bitte den Finger ab, während du so trinkst, so ganz genüsslich. Und dann ist ihm aber so ein Stückchen Orange vom Saft so hängen geblieben an der Lippe.
Hildegard, Sie haben da was.
Genau, und er hat aber knallhart weitergespielt. Und musste ich wirklich richtig, richtig lachen. Das fand ich super. Ja. Aber klar, mit Milan, der baut so viel, der macht so viel Quatsch. Also wir haben wirklich super viele Szenen. Aber wie gesagt, Komödie ist hohe Konzentration. Wir haben immer große Pensen runterzureißen. Und das heißt für alle Beteiligten richtige, starke Konzentration. Also Milan und ich lachen da gar nicht so viel. Das sind dann andere, die mehr lachen.
Aber das ist jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Du bist also einerseits Hauptdarsteller, du bist Regisseur, also Self-Made Man und hast deine eigene Produktionsfirma. Als du die gegründet hast, habe ich gehört, da hast du mit Reich Ranitzky gesprochen. Kannst du das mal kurz ein bisschen näher erläutern, was du mit dem gemacht hast?
Als wir gedreht haben, Mein Leben, wo ich Reich Ranitzky gespielt habe, dachte ich mir, okay, als wir die Firma gegründet haben, dachte ich mir, okay, welche Stoffe oder beziehungsweise welche Bücher oder welche Rechte an Büchern könnte man sich eigentlich mal kaufen? Und saß dann nochmal bei Ranitzkys zu Hause, nachdem der Film fertig war, und habe dann auch gefragt, was meinen Sie, was finden Sie interessant, so wirklich gute Autoren, gute Bücher, was könnte man da kaufen? Und da hat er mir so ein paar genannt und dann haben wir uns auch mal dahinter geklemmt, weil das irgendwie, das fand ich ganz gut, weil er hat viel gelesen und dadurch haben wir auch ein paar Bücher irgendwie in die Hand bekommen, die sehr interessant waren.
Und hat ja, glaube ich, auch den Co-Autor vermittelt für What a Man.
Das war so, der Autor von Mein Leben heißt Michael Gutmann und Michael Gutmann ist Dozent an der Schule, an der Filmschule in München.
Ja.
Und bei Michael Gutmann, der wiederum Reich Ranitzky kannte und ich habe ihm gesagt, Micha, Reich Ranitzky hat uns hier so ein Buch, hast du Lust, es zu schreiben? Er hat gesagt, okay, ich würde es gerne machen, gerne entwickeln. Und dann habe ich irgendwann zu Micha gesagt, ey Micha, pass auf, das Buch, wenn wir das jetzt entwickeln, das dauert doch 3 Jahre, noch 2 Jahre. Hast du jemanden, der kommerziell gut schreiben kann bei euch in der Schule? Und dann hat er mir seinen Schüler vorgestellt und mit dem habe ich dann What a Man geschrieben.
Und dieses What a Man beinhaltet ja die berühmte Frage, wann wird der Mann zum Mann? Hast du die Antwort gefunden?
Ich glaube, wann wird der Mann zum Mann? Ich glaube, es hat viel damit zu tun, wenn man Kinder kriegt, dann die Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, ein Mann ist dann ein richtig cooler Mann, wenn man so Verantwortung übernehmen kann für seine eigenen Kinder, die man auch in die Welt setzt. Dann ist man schon männlich genug. Gilt auch für eine Frau natürlich, eine gute Mutter. Aber das finde ich schon nochmal einen anderen Schritt.
Du bist auf der einen Seite Künstler, Schauspieler, Regisseur, aber eben auch Produzent. Das heißt, du musst ja knallhart auch auf die Fakten und auf die Zahlen gucken. Normalerweise schließt sich das ja eigentlich aus. Entweder man ist Künstler oder man ist wirklich Geschäftsmann. Wie kriegst du das hin?
Ja, ich habe ein sehr gutes Team, mit dem ich seit Jahren arbeite. Die sind alle sehr eingespielt. Also wie gesagt, zum Beispiel meine Maskenbrille, mit der arbeite ich schon seit 5 Jahren zusammen jetzt. Und das heißt, ich bereite Filme so vor, dass ich mit meinem Co-Regisseur oder mit dem Kameramann, dass das ganze Set, wenn ich das betrete oder wenn ich dann morgens anfange zu proben, dass das Set weiß, okay, wenn er jetzt ausfreakt wieder, dann sind wir trotzdem gecovert und der Tag fliegt uns nicht um die Ohren. Und so bereiten wir halt vor.
Ja. Aber wenn du jetzt selber spielst, hast du ja im Grunde genommen keinen Regisseur, der dir sagt, wie du es denn vielleicht machen sollst, wie du es künstlerisch anlegen sollst. Ist da irgendeiner, Milan zum Beispiel, der sagt, ey Alter, mach nochmal?
Nee, also es ist mein Co-Regisseur, der oft drauf guckt, aber ich überprüfe mich meistens immer noch selber. Nach jedem Take, den ich spiele, gehe ich selber immer nochmal an den Fernseher, kontrolliere das.
Also wie Loriot?
Ja genau, original das Gleiche.
Bist du ein Perfektionist?
Mhm, okay. Bin ich schon.
Was bist du denn für ein Chef? Was wollen deine Leute sagen?
Dass ich glaube, ein sehr netter Chef bin, aber halt auch, dass ich ein Chef bin. Also ich bin schon sehr nett und zuvorkommend und höflich, aber es weiß auch jeder, okay, wenn es eilig wird und man sich konzentrieren muss, dann bin ich auch der Chef, der es dann letztendlich auch entscheidet.
Nach dem Film ist vor dem Film.
Ja.
Das heißt, ich nehme mal an, das nächste ist schon im Kopf oder schon im Projekt?
Also es wird jetzt auf jeden Fall bald wieder, ich weiß nicht genau wann, ein Film mit Mila angedreht. Da freue ich mich sehr drauf. Wieder dieses Duo, was wir halt sind. Jack Lemmon, Walter Matthau. Und dann haben wir 3 richtig tolle Filme vor uns. Wir drehen einen kleinen Film in Griechenland mit Christoph Maria Herbst. Das wird sehr lustig. Freue ich mich. Den produziere ich aber nur.
Ein Tourfilm?
Nee, über die Inhalte dürfen wir noch nicht reden. Die müssen wir dann so rausknallen.
Ja.
Und dann gibt's aber noch 3 andere Filme, die ich auch wirklich mache, wo ich mich echt freue. Richtig große, tolle Produktionen. Da können sich alle drauf freuen. 3 unterschiedliche Genres auch. Family Entertainment, ein bisschen Arthouse, vielleicht auch ein bisschen Action. Mal gucken. Das kommt alles dann zwischen 2016 und 2018 ins Kino.
Mhm. Was ist mit Fußball? Bist du im Fußball? Fan?
Ja, na jetzt zur WM. Ich gucke keinen Fußball, außer wirklich Champions League oder halt die EM oder WM.
Das ist die Nummer mit der Mädchenklasse.
Ich gucke lieber American Football. So Fußball war für mich nie, ich war auch nie Fußballspieler. Ich habe immer mehr Basketball oder American Football gespielt.
Okay, und WM guckst du aber schon?
Die WM gucke ich auf jeden Fall, klar, herrlich.
Und Deutschland im Endspiel gegen wen?
Mir wurde die Frage schon mal gestellt und ich habe mit meinen Freunden auch schon da gesessen und gesagt, ich gönn's Deutschland natürlich total gerne und ich halte den Jungs echt die Daumen, dass die das schaffen. Ich bin bei der Mannschaft total gespannt, da die ja sehr erfolgsverwöhnt sind durch Bayern dieses Jahr.
Aber da guckst du dann schon.
Auf jeden Fall, klar.
Matthias, danke, dass du da warst.
Ich danke selber.
Weiter viel Erfolg.
Danke.